Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung den Einzelplan 23. Für unsere Zuschauer sei erwähnt, jetzt wechseln die Fachpolitiker, die für den jeweiligen Einzelplan zuständig sind. Und wenn im Saal langsam wieder Ruhe einkehrt, würde ich für die Bundesregierung die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Frau Rehm Alabali Radovan, das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir leben in einer Zeit globaler Umbrüche und Herausforderungen, die uns alle betreffen. Der Krieg im Sudan ist ein Beispiel, das uns die Dringlichkeit und die Tragweite vor Augen führt. Es ist die größte humanitäre Krise der Welt. Seit mehr als 2 Jahren tobt dort ein verheerender Konflikt. Mehr als 12 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Hälfte der Bevölkerung leidet akut an Hunger und 17 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu Bildung. Täglich sterben Kinder und erleben sexualisierte Gewalt. Diese Zahlen sind nicht nur erschreckend, sie sind ein Weckruf. Eine ganze Generation wird weder lesen noch schreiben können. Eine ganze Generation wird traumatisiert sein von der Gewalt in ihrer Heimat, für ihr Leben gezeichnet. Es ist unvorstellbar, was das für die Zukunft des Sudans bedeutet. Das Überleben der Menschen im Sudan hängt an der internationalen Unterstützung, die sie erhalten. Im Februar 25 endete ein Großteil dieser Unterstützung abrupt, als die neue US-Regierung alle Programme von USAID gestoppt hat. Lebensmittellieferung, Bildungsprogramme, Impfprogramme. Und hier macht die deutsche Entwicklungspolitik einen Unterschied. Gemeinsam mit UNICEF haben wir zum Beispiel zahlreiche sogenannte Makanas etabliert. Schutzorte, an denen Kinder lernen können, wo sie gesundheitlich und psychologisch unterstützt werden. Schwer mangelernährte Kinder können dort mit therapeutischer Zusatznahrung ernährt werden. Makanas sind sichere Orte, die ein bisschen Zukunft ermöglichen zwischen all dieser schrecklichen Gewalt. 220.000 Kinder und Jugendliche erreichen wir bisher damit. Sie erhalten Zugang zur Bildung und ihre Traumata werden bearbeitet, damit sie die Zukunft des Sudan irgendwann selbst bestimmen können. Und das macht einen entscheidenden Unterschied für viele Menschen. Aber klar ist auch, es wird den Wegfall der US-Gelder nicht wettmachen. Und der Sudan ist kein Einzelfall. Insgesamt sind 14 Millionen Menschen durch die Kürzungen von USAID mit dem Tod bedroht. Weltweit sehen wir, wie Krisen, Konflikte und Klimawandel Lebensgrundlagen zerstören. Die globale Ordnung steht vor einer Zerreißprobe. Und gleichzeitig wird die Entwicklungszusammenarbeit auch hier in Deutschland hinterfragt. Sind die Mittel nötig? Sind sie effizient eingesetzt? Und ist sie überhaupt noch sinnvoll? Und meine Antwort ist klar. Ja, sie ist sinnvoll und gerade jetzt so notwendig. Entwicklungspolitik ist nicht nur wichtig für die Menschen vor Ort, auch für uns. Denn die Krisen dieser Welt, sie machen nicht Halt an unseren Grenzen. Sie betreffen uns alle wirtschaftlich, sicherheitspolitisch und menschlich. Aber ich nehme die Kritik auch ernst. Wir werden die Entwicklungspolitik zukunftsfähig machen. Deshalb habe ich im BMZ einen Prozess gestartet, damit wir Zeichen setzen. Wo können wir am meisten bewirken? Wo werden wir am dringendsten gebraucht? Und wo müssen wir uns zurückziehen, um unsere Kräfte zu bündeln? Diese Priorisierung ist hart, aber notwendig. Und gleichzeitig müssen wir so stark sein wie nie. Deutschland ist nach dem Rückzug der USA einer der größten Akteure in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Wir bleiben starker Vorkämpfer für Multilateralismus. Viele schauen auf uns, wenn es darum geht, Orientierung zu geben, globale Standards zu setzen, Partnerschaften zu stärken und gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Ein Beispiel dafür sind die Ergebnisse von Sevilla. Dort habe ich letzte Woche auf Einladung der UN zur internationalen Entwicklungsfinanzierung gesprochen. Und gemeinsam haben wir uns darauf geeinigt, privates Kapital und auch die Superreichen stärker zur Verantwortung zu ziehen. Unsere Entwicklungspolitik muss neue Wege gehen, muss gezielter, effizienter und innovativer sein. Wir werden unsere Partnerschaften mit der deutschen Wirtschaft ausbauen, um nachhaltige Investitionen mit dem globalen Süden zu fördern. Wir werden unsere Zusammenarbeit mit multilateralen Organisationen intensivieren, um Synergien zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden. Und wir werden strukturelle Änderungen vornehmen, um agiler zu werden. Aber, und das ist mir sehr wichtig, ohne unsere Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit zu gefährden. Denn Entwicklungspolitik ist kein nice to have. Sie ist ein zentraler Bestandteil unserer integrierten Sicherheitspolitik, ein Garant der Friedenspolitik. Und die Bundesregierung ist sich einig, dass wir im Fall von unerwarteten Krisen jederzeit handlungsfähig und verlässlich bleiben müssen. Wir brauchen die Möglichkeiten, besonders vulnerable Menschen schnellstmöglich in Krisen zu unterstützen, wie die Kinder im Sudan, so wie die Kinder in der Ukraine, dem Sahel, in Gaza und anderswo. Kinder, die eine Zukunft verdienen, und das muss sich auch im Etat widerspiegeln. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Einsparungen im Entwicklungsetat sind hart und schmerzhaft. Und ich werde mich in der Koalition dafür einsetzen, dass wir gemeinsam eine stabile Finanzierung sicherstellen, weil ich weiß, wie viel auf dem Spiel steht. Angesichts der tektonischen Verschiebungen und der sich verändernden Lage in der Welt brauchen wir weltweit starke Partner. Es geht um ein Leben in Würde für alle. Es geht um Sicherheit und Frieden. Es geht um wirtschaftliche Zusammenarbeit auf Basis gemeinsamer Interessen. Und es geht auch um unsere Rolle in der Welt. Und dafür brauchen wir eine starke deutsche Entwicklungszusammenarbeit. Wir müssen verlässlicher Partner bleiben. Das muss sich auch im Haushalt widerspiegeln. Und dabei setze ich auch auf Ihre Unterstützung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank.
Ich darf für die AfD-Fraktion aufrufen den Abgeordneten Mirko Anker.
Herr Präsident, Frau Ministerin, sehr geschätzte Kollegen und Zuschauer! Diese historische Verschuldung könnte eine historische Chance für unser Land sein. Sie könnte uns aber auch in historisch längst vergessene Zeiten zurückführen. Herr Klingbeil kann ohne Fachwissen, ohne einschlägige Ausbildung oder entsprechende Berufserfahrung über einen schwerwiegenden Schuldenhaushalt bestimmen. In jeder Klitsche muss der Azubi erstmal das Rüstzeug erlernen, nicht aber in der deutschen Regierung. Nach einem Wirtschaftspraktikanten der Ampel agiert nun ein Praktikant der Finanzen. Kann sich die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt das wirklich leisten? Glaubt man ernsthaft, dass wir so eine erfolgreiche Wirtschaftsnation bleiben können? Das ist ja letztendlich überhaupt die Voraussetzung, um all diese Ausgaben, die hier in die Welt ausgereicht werden, überhaupt erwirtschaften zu können. Der erste Zauberlehrling ist längst entzaubert. Mit diesem Haushaltsentwurf ist es auch der zweite. Entsetzt ein charmantes Lächeln heute in Deutschland tatsächlich bereits die Fachkompetenz? Nein, meine Damen und Herren, dieses Land braucht Kompetenz, Führung, Vorbilder und Vertrauen für die Menschen, die Unternehmen, die Wähler. Daraus erwächst dann letztendlich auch die dringend notwendige Zuversicht in den Standort, in die Institution, in die Zukunft. Aber ich muss es leider so direkt ansprechen, Deutschland wird seine Schulden wohl nie tilgen. Regierung und Vizekanzler erzeugen eine Rückzahlungsillusion. In der Vergangenheit unterlag Deutschland der Wohlstandsillusion. Wir sind reich, war das jahrelange Mantra der Staatslenker und Migrationslobby. Wie reich wir waren und tatsächlich sind, sieht man an der aktuellen Schuldenaufnahme, die heute schon mehrfach angesprochen wurde, von rund 850 Milliarden Euro bis 2029. Glaubt hier ernsthaft jemand, ein reiches Land müsste so groteske Schuldenberge auftürmen? Ich frage Sie, haben reiche Länder eine Wohnungseigentumsquote von rund 44%? Haben Rentner eines reichen Landes tatsächlich Renten in Höhe von oft nur 48% ihres Verdienstes? haben reiche Länder wirklich marode Brücken, Autobahnen und eine leider viel zu oft unzuverlässige, teure Bahn. Ein bekannter Sozialdemokrat sagte einmal, die Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Schauen wir sie uns an, schauen wir uns auf die Realitäten des Landes im Jahre 2025. Mit diesen 850 Milliarden Neuverschuldung erhöht der Bund seine Schulden um rund 1.700 Milliarden praktisch über Nacht um 50%. Für die bisherigen 1.700 Milliarden brauchten alle Regierungen zusammen 76 Jahre. Für die jetzigen 850 Milliarden brauchen die staatshörigen etatistischen Parteien der Koalition 4 Jahre. Merken Sie selbst, oder? Dieser Haushaltsentwurf wirft jedes ehrbare kaufmännische Gebaren über den Haufen. Ich möchte Ihnen sagen, was das für den heute zu beratenden Einzelplan 23 bedeutet. Demut. Meine Damen und Herren, es bedeutet Demut vor dem Steuerzahler, der all diese Projekte, NGOs, Maßnahmen, Radwege, Genderprojekte, Programme und profitierende Akteure finanzieren und alimentieren muss. Muss er es wirklich? Ist das wirklich alternativlos? Ist die Geldverschwendung verantwortbar und ist sie zumutbar? Ist es wirklich die Aufgabe des BMZ, die halbe Welt zu unterstützen? Ja, vielleicht in Form der historisch bekannten Hilfe zur Selbsthilfe. Nein, zur Daueralimentierung, die auf ungenügende Kontrolle und noch weniger Akzeptanz stößt in wirtschaftlich so schwierigen Zeiten. Der Souverän wählt und erwartet echte Problemlösungen und pragmatische Politik, ehrliche Analysen und Worte. Der Souverän erhält ein großes zusätzliches Sondervermögen, einen starken Anstieg der Staatsverschuldung ohne Tilgungspläne, Steuergeldverschwendung im üblichen Stil und Geldgeschenke für das Ausland. Nicht für sich. Die versprochene Sparpolitik bleibt aus. Dafür bleibt die Stromsteuer den Bürgern und weiten Teilen des Handwerks erhalten. Die im Koalitionsvertrag angekündigte Sofortmaßnahme ist untergegangen. Ist das seriöse Politik? Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund leistet sich die Bundesrepublik Deutschland ein BMZ mit einem Ausgabenpaket von mindestens 10,27 Milliarden Euro. Angesichts der jahrzehntelangen deutschen Entwicklungspolitik müsste die Welt doch mittlerweile ein Paradies sein, in der Milch und Honig fließen, stattdessen Essig. Die internationalen Konflikte haben leider sogar zugenommen. Verantwortung wird, wie in der missratenen Migrationspolitik, nicht bei den Unwilligen und Verursachern gesucht, sondern bei sich selbst. Die vermeintliche Lösung weiterhin hohe Unterstützungszahlung. Wir wollen selbstverständlich auch nicht, dass Menschen hungern oder gar verhungern müssen. Wenn das Geld dafür nicht reichen sollte, müssen Nice-to-Haves, wie zum Beispiel nicht lebensnotwendige Gender-Projekte, eben halt zurückgestellt werden. Wir wollen auch, dass Steuergelder verantwortungsvoll eingesetzt werden. Ist das schon unzumutbar? Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist das eine Selbstverständlichkeit und den hart arbeitenden Bürgern geschuldet, die sich hier immer weniger leisten kann und wegen der Politik der Bonner Parteien Angst vorm Abstieg haben muss. Bevor wir nicht den eigenen Laden im Griff haben, sollten wir vielleicht nicht der halben Welt sagen wollen, was sie zu tun und zu lassen hat. Der aktuelle Entwurf ist ein Horrorhaushalt. Wir nehmen auch eine unangemessene Verschuldung auf für Menschen, die sich hier nicht einbringen wollen, für Menschen, die illegal nach Deutschland gekommen sind, für Leute, die unsere Sozialsysteme plündern. Der Etat fürs Bürgergeld steigt weiter. Und die Sozialdemokraten machen was? Sie weiten den Sozialstaat aus. Man könnte fast glauben, hohe Sozialausgaben führen zu einer starken, wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Die Herrschaften haben immer noch nicht die Tragweite der ökonomischen Zeitenwende verstanden. Wer für sich und seine Kinder eine gute Zukunft erhofft, muss sorgenvoll auf diese Regierung blicken. Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 sieht Kürzungen im vorliegenden Einzelplan in Höhe von etwa 0,94 Milliarden, also rund einer Milliarde vor. Diese Reduzierungen werden jedoch aus der Perspektive der AfD-Bundestagsfraktion angesichts der bestehenden fiskalischen Herausforderungen als unterambitioniert wahrgenommen. Allgemein hätte ich ein paar Spartipps. Tausende Steuergesetze, Einzelnormen, Rechtsverordnungen halbieren. Kostet nichts, entfesselt Wirtschaft und Handwerk. Fachfremde Minister vielleicht ersetzen, Expertenregierungen bilden, Bürokratie zurückdrängen. Entschuldigung. Spartipps beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit biete ich Ihnen aber auch. Milliardenschwere Verpflichtungsermächtigungen prüfen und priorisieren. Und Überweisungen an politische Stiftungen und NGOs verringern oder sogar beenden. Die sogenannte Oder-Quote weiter reduzieren. Die aktuelle hat Deutschland angestrebt, als es ihm gut gegangen ist. Diese Zeiten sind wegen der Ampel vorbei. 2% des Gesamthaushaltes verbraucht das BMZ. Es ist unser Zwischenziel, den Gesamtposten des Ressorts zunächst in Richtung 0,7% des Bundeshaushalts zu drücken. Auch wir möchten selbstverständlich globale Partnerschaften, Partnerschaften, die unseren vielfältigen Interessen dienen und nicht einer ideologischen Einfalt. Vielen Dank.
Ich darf für die CDU-CSU dem Abgeordneten Nicolas Tsipelius das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Hanker, Sie haben gerade die Demut vor dem Steuerzahler erwähnt. Ich habe den Nachrichten entnommen, dass sich Ihre Fraktionschefs erstmal die Fraktionszulage erhöht haben, verdoppelt haben. Und deswegen auf kurzem Wege bringen Sie doch da mal die Demut vor dem Steuerzahler an. Danke. Sehr geehrte Frau Ministerin, Sie haben deutlich gemacht, dass wir in der Entwicklungspolitik neue Schwerpunkte setzen wollen. Sie haben das hier deutlich gemacht. Sie haben das auch die letzten Wochen deutlich gemacht. Und es freut mich, dass wir auch im Koalitionsvertrag diese neuen Schwerpunkte definiert haben und dass wir uns gemeinsam in aller Deutlichkeit dazu bekennen. Das ist die Grundlage für gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den nächsten Jahren zum Erfolg deutscher Entwicklungszusammenarbeit. Jeder Haushalt, meine Damen und Herren, ist in Zahlen gegossene Politik. Und das gilt für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung noch viel mehr als für andere Ressorts. Denn das BMZ setzt Schwerpunkte nicht rein vorrangig durch neue Gesetze. Es setzt Schwerpunkte auch über finanzielle Prioritätensetzung, also in welcher Höhe, mit welchen Partnern, in welchen Ländern und Regionen und für welche Ziele wir unsere Mittel einsetzen wollen. Und die im unserem Koalitionsvertrag festgelegten Prioritäten zeigen sich bisher nur bedingt im aktuellen Haushaltsentwurf. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Bundeshaushalt, wenn er so wie geplant beschlossen wird, ist dann über Monate mit einer vorläufigen Haushaltsplanung bearbeitet worden. Und der BMZ-Haushalt dieses Jahr ist damit ein Übergangshaushalt. Und ich freue mich deshalb umso mehr auf die Gespräche, auf unsere gemeinsamen Beratungen darüber, was wir im Haushalt für das Jahr 2026 gemeinsam beraten wollen und wie wir gemeinsam über die Schwerpunkte, die wir im Koalitionsvertrag gesetzt haben, auch miteinander beraten und die dann umsetzen wollen, meine Damen und Herren. Und ich möchte das unterstreichen. Ich möchte es unterstreichen. Damit muss natürlich auch die vollkommen legitime Überlegung einhergehen, wie dies zugleich auch unseren Interessen dienen kann. Und dazu haben wir insbesondere für die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch wichtige Leitlinien gezogen. Und nun müssen diese Leitlinien, diese Ideen mit Leben gefüllt werden. Hierzu muss die ressortübergreifende Zusammenarbeit mit der Außenwirtschaftsförderung gestärkt und beispielsweise Wirtschaftspartnerabkommen, die schon lange beraten wurden, mit Ghana, mit Zentralafrika, mit weiteren rechtssicher gemacht werden. Und denn so ebnen wir den Weg für echte Partnerschaften und nachhaltige wirtschaftliche Beziehungen im Entwicklungskontext, von denen auch heimische Unternehmen profitieren. Und ich bin froh, dass wir dahingehend bald konkrete Schritte verabschieden können. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, richtig bleibt auch der internationale Bedarf, der ist weiter groß. Die Zahl der Hungernden, die über viele Jahre auch mit Unterstützung der Entwicklungszusammenarbeit zurückgedrängt werden konnte, die nimmt zu. Dies gilt auch für die Zahl der Menschen, die sich auf der Flucht befinden. Und vor diesen Herausforderungen dürfen und wir wollen vor allem auch nicht die Augen verschließen. Weltweit gegen Not und Elend und für den Erhalt globaler Güter zu kämpfen, das ist auch in unserem wohlverstandenen Eigeninteresse. Und trotzdem müssen wir den Entwicklungshaushalt um nicht ganz 1 Milliarde Euro kürzen. Warum? Deutschland leistet seinen Beitrag. Deutschland ist einer der größten Geber weltweit, in absoluten Zahlen ohnehin, aber auch im Vergleich zur Wirtschaftskraft anderer Länder. Und warum müssen wir trotzdem kürzen? Weil wir internationale Unterstützung auf Dauer nur dann leisten können, wenn wir auch im Inland die wirtschaftliche Stärke dafür haben. Unser Staatshaushalt muss so aufgestellt sein, dass wir unser internationales Engagement voranbringen können und es das auch einfach leisten können. Und deshalb investieren wir jetzt im Inland und nehmen dafür auch neue Schulden auf. Wir arbeiten uns aus der wirtschaftlichen Rezession heraus und schaffen jetzt die Grundlagen dafür, dass Deutschland wieder wächst und perspektivisch auch wieder mehr internationale Verantwortung für Menschen in Not leisten kann. Und wir kürzen deshalb auch nicht um des Kürzens Willens. Vielmehr geht es für uns mit den Kolleginnen und Kollegen auch darum, mit weniger mehr gestalten zu können. Als eines der größten Geberländer blicken wir dahingehend auf einen jahrelangen reichhaltigen Erfahrungsschatz in der Entwicklungszusammenarbeit zurück. Und nun müssen wir in diesen Kooperationen und die in diesen Projekten gewonnenen effizienzsteigernden Erfahrungen dringender denn je handlungsleitend in unserer entwicklungspolitischen Praxis einsetzen. Und es muss das Ziel sein, mit unserer Entwicklungspolitik langfristige, resiliente Strukturen aufzubauen, um Staaten perspektivisch aus der Geberabhängigkeit zu befreien. Das ist das zentrale Ziel. Und gerade im Bereich Hunger brauchen wir durch die stärker werdenden Effekte des Klimawandels nachhaltige und belastbare Systeme. Denn das bringt nicht nur Stabilität für Staaten und reduziert Fluchtursachen, sondern es gibt auch dem Individuum mehr eigenen Handlungsspielraum zur Entwicklung und Ausübung wertschöpfender Tätigkeiten. Und ich habe bereits die neuen strategischen Schwerpunkte des BMZ angesprochen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen, Fluchtursachenbekämpfung, Zusammenarbeit im Energiesektor. Diesen Aufgaben wollen wir uns stärker widmen, stärker anpacken. Und wir wollen in diesen Bereichen auch Win-Win-Situationen für Partnerländer und für Deutschland und für alle Beteiligten schaffen und wollen, dass diese Win-Win-Situationen auch ergriffen werden. Aber auch andere entwicklungspolitische Themen, auf die meine Kolleginnen und Kollegen noch zu sprechen werden, kommen jenseits der Schwerpunkte, die gerade eben angesprochen wurden, die vielleicht nicht direkt auf Anhieb ins Auge fallen, denen wollen wir uns widmen, unter anderem dem Thema globale Gesundheit. Aufgrund der Klimaerwärmung gehen Wissenschaftler davon aus, dass Malaria auch in Europa endemisch werden könnte. Erfahrungen in der Bekämpfung Malaria, in der Impfstoffforschung, die wir gerade jetzt über die großen internationalen Hilfsorganisationen machen, werden aller Voraussicht nach auch zukünftig uns helfen, Infektionen vermeiden zu können, gesund zu leben und damit hohe Kosten im Gesundheitswesen zu sparen. Und deswegen hat der Außenminister in seiner Rede auch auf die Relevanz der Verknüpfung unserer Arbeitsbereiche hingewiesen. Außenpolitik aus einem Guss zusammen mit der Entwicklungspolitischen Zusammenarbeit, das ergibt Sinn, das ist erfolgsversprechend. Ich danke Ihnen herzlich und wünsche allen gute Beratung. Herzlichen Dank, Herr Präsident.
Ich darf für Bündnis 90 Die Grünen der Abgeordneten Frau Jamila Schäfer das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, vor genau einer Woche hat sich die UN-Konferenz in Sevilla mit Unterstützung der Bundesregierung erneut zum Ziel bekannt, 0,7% des Bruttonationaleinkommens für die Entwicklungszusammenarbeit aufzubringen. Und ich finde, das ist ein gutes Signal. Aber was sieht denn dieser vorliegende Haushaltsentwurf vor? Eine Kürzung um knapp 1 Milliarde Euro im Einzelplan 23 und bis zum Ende der Legislaturperiode eine Kürzung von noch mal 1 Milliarde auf 9,3 Milliarden. Die Oderquote wird bereits jetzt verfehlt und soll laut dem Koalitionsvertrag noch weiter abgesenkt werden. Und das ist angesichts der Weltlage genau der falsche Weg. Diese Kürzungen, die kommen wirklich zur Unzeit. Die USA ziehen sich gerade aus ihrer humanitären Verantwortung zurück.
USAID ist seit dem 1. Juli de facto aufgelöst. Und allein dadurch könnten laut einer Studie von The Lancet bis 2030 40 Millionen Menschen zusätzlich sterben. Das ist eine humanitäre Katastrophe und es ist auch ein geopolitisches Vakuum. Und klar, wir können in Deutschland diese Lücke nicht alleine schließen, aber wir könnten dafür sorgen, dass das Vakuum kleiner wird und unser Einfluss größer. Denn wer sich jetzt zurückzieht, der überlässt ja das Feld denjenigen, die die Demokratie gezielt untergraben. China zum Beispiel vergibt Kredite ohne Transparenz, aber mit politischem Preis. Russland liefert Waffen und kassiert dafür Einflusszonen. Eine starke Entwicklungsfinanzierung ist mehr als einfach nur Hilfe. Es ist auch eine strategische Außenpolitik. Sie schafft Partnerschaften, sie sichert wirtschaftlichen Austausch und sie stärkt auch demokratische Werte. Und letztlich schützt sie auch unsere eigene Sicherheit. Und Entwicklungszusammenarbeit, die lohnt sich auch finanziell, Herr Tsipelius. Das ist wissenschaftlich belegt. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft zeigt, Entwicklungshilfe, die trägt beidseitig, die fördert nämlich Empfängerländer und schafft aber auch klare Vorteile für die Geberländer, wirtschaftlich, geopolitisch und sicherheitspolitisch. Deswegen, Entwicklungszusammenarbeit ist eben kein Luxus, es ist eine Investition in unsere Zukunft. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist Folgendes. Sie wissen ja genau, dass die Kürzungen zum Beispiel beim World Food Program Fluchtbewegung verstärken. Und Menschen, die die Ernährungssouveränität entzogen bekommen, ja, die treibt es natürlich zur Flucht aus purer Not. Und das World Food Program jetzt so zu kürzen, ist ja nicht nur moralisch absolut falsch, weil es mehr Tote am Ende bedeutet. Es wird auch dafür sorgen, dass wir die Folgen an den Außengrenzen Europas zu spüren bekommen. Ganz ehrlich, Krisenprävention ist die beste Migrationspolitik und definitiv auch eine bessere Migrationspolitik als rechtswidrige Grenzkontrollen oder Islamistenregime in Afghanistan zu fördern. Dazu kommt, die Klimakrise wird in den nächsten Jahren ganze Regionen unbewohnbar machen. Ich habe überhaupt gar kein GEAS beschlossen, weil wir das hier gar nicht im Parlament beschlossen haben. Zyklone aus Madagaskar, Dürren am Horn von Afrika, Überschwemmungen in Bangladesch. Diese Katastrophen sind nicht abstrakt. Sie zerstören Lebensgrundlagen und zwingen Millionen zur Flucht. Jetzt in Klimaschutz, Anpassung und internationale Klimafinanzierung zu investieren, das ist kein nice to have. Das ist eine entscheidende Investition in die Stabilität und die Krisenresilienz der zukünftigen Welt. Und deswegen, besonders schwer wiegt ehrlich gesagt der Wortbruch bei der Reform der Schuldenbremse. Über einige Aspekte haben wir gestern schon diskutiert. Wir haben aber dieses Grundgesetz eben auch dafür geändert, dass wir gemeinsam die Ukraine-Hilfen jenseits der Schuldenbremse ermöglichen können. Und genau jetzt dient diese Ausnahme als Vorwand, um das BMZ noch mehr zu kürzen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist überhaupt nicht im Geist unserer Einigung. Und darum fordern wir Grüne, erhöhen Sie den BMZ-Ansatz um mindestens 2 Milliarden Euro, damit das 0,7-Prozent-Ziel wieder in Reichweite kommt. Verankern Sie einen nachhaltigen Aufwuchspfad und koppeln Sie die Ausgaben an klare Nachhaltigkeits-, Klima- und Menschenrechtskriterien mit messbarer Wirkung und Transparenz. Laut der erwähnten Studie des Kieler Instituts bringt übrigens jeder gut investierte Euro in Krisenprävention langfristig 26 bis 100 Euro zurück. Je früher, desto wirksamer. Wer erst handelt, wenn es brennt, der zahlt am Ende drauf. Wer früh investiert, schützt Menschenleben, Stabilität und am Ende auch unseren Haushalt. Deshalb, liebe Koalition, korrigieren Sie diesen Haushaltsentwurf noch mit uns in diesem Verfahren. Denn wer bei Krisenprävention spart, der riskiert Sicherheit, Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit und auch die Haushalte von morgen. Packen wir es an. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke darf ich aufrufen den Abgeordneten Sascha Wagner.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Damen und Herren, geht es nach den Plänen der Bundesregierung, soll der Einzelplan 23 in diesem Jahr um fast 10% sinken. So stark wie kein anderer Einzeletat im Bundeshaushalt, satte 940 Millionen weniger. Das ist für uns Linke nicht nur vollkommen inakzeptabel, sondern ein harscher Angriff auf die Menschen und Länder, die auf unsere Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Ganz offensichtlich wollen Sie mit derlei Plänen US-Präsident Donald Trump folgen. Aufgrund der verantwortungslosen Politik der Trump-Administration haben der deutschen AIDS-Hilfe zufolge bereits zahlreiche Menschen ihre HIV-Therapie verloren. Noch viel mehr Menschen müssen fürchten, bald ohne Behandlung dazustehen. Circa 20.000 Menschen haben durch das Aussetzen der Hilfsprogramme bereits ihr Leben verloren. Viele weitere könnten bald folgen. Unkontrollierte Therapiepausen können bei HIV die Förderung von Resistenzen gegen die Medikamente zur Folge haben, warnen Expertinnen und Experten. Fallen die US-Mittel dauerhaft aus, ist bis Ende 2029 mit rund 9 Millionen neuen HIV-Infektionen, mehr als 6 Millionen AIDS-Toten und etwa 3,5 Millionen AIDS-Waisen zu rechnen. Und was machen Sie, meine Damen und Herren aus der Regierung? Ich kann es Ihnen sagen, in dieser dramatischen Lage kürzen Sie auch noch die Mittel für den globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria. Das ist nicht nur kurzsichtig, sondern ein Bruch mit dem Anspruch globaler Solidarität. Wenn Deutschland seiner internationalen Verantwortung gerecht werden will, braucht es eine deutliche Kurskorrektur. Der deutsche Beitrag zum globalen Fonds muss nicht nur stabilisiert, sondern auf mindestens 1,8 Milliarden Euro für die nächste Finanzierungsperiode angehoben werden. Ich appelliere deshalb dringend an Sie. Werden Sie endlich Ihrer internationalen Verantwortung gerecht, anstatt sich eine menschenfeindliche Politik zu eigen zu machen. Legen Sie endlich Ihre nationalen Scheuklappen ab. Helfen Sie als Regierung eines starken Landes den Menschen in ihrer Not. Sorgen Sie dafür, dass die Hilfe da ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Und spielen Sie nicht mit dem Leben von Millionen Menschen. Und ich kann Ihnen noch weitere Beispiele nennen. Richten Sie Ihren Blick doch mal auf den Sudan. Dort tobt seit mehr als zwei Jahren ein Bürgerkrieg. Eine unglaubliche Anzahl von 14 Millionen Menschen ist innerhalb des Landes auf der Flucht. Aber Sie wollen die Mittel für Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung um satte 18% zusammenstreichen. Das ist unverantwortlich. Das ist alles andere als eine Krisenpräventionspolitik. Das ist unmenschlich und ein handfester Skandal. Und damit es auch die Kolleginnen und Kollegen verstehen, die so felsenfest von der neoliberalen Ideologie überzeugt sind, mehr Not, Leid, Ausbeutung, Krieg und nationale Alleingänge und weniger Klima- und Umweltschutz bedeuten im Ergebnis zugleich mehr Unsicherheit, mehr Flucht und Vertreibung und am Ende deutlich mehr Kosten. Wir leben in einer Zeit voller europäischer Herausforderungen. Klimawandel, eine gerechte globale Gesundheitsversorgung, Hilfe für Menschen, die auf der Flucht vor Kriegen und Armut sind und geopolitischen Spannungen mit autoritären Regimen. Dafür brauchen wir eine Außenpolitik, die mehr statt weniger auf internationale Zusammenarbeit setzt. Deshalb fordern wir eine Aufstockung der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe sowie eine neue auf Frieden, Diplomatie und globale Gerechtigkeit ausgerichtete Außenpolitik. Setzen Sie endlich die richtigen Prioritäten. Bringen Sie den erforderlichen Mut für eine realitätstaugliche Neuausrichtung der deutschen Entwicklungspolitik auf, anstatt weiterhin die Augen vor der weltpolitischen Realität und den sich daraus ergebenden Notwendigkeiten zu verschließen. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich aufrufen den Abgeordneten Felix Döring.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die britische Regierung kürzt ihre Mittel für Entwicklungspolitik drastisch, und zwar um mehr Spielraum für Verteidigungsausgaben zu haben. Und am 1. Juli hat Marco Rubio, US-Außenminister, es wurde vorhin schon angesprochen, das endgültige Ende von USAID verkündet, die entwicklungspolitische Behörde der USA. Und bis noch 2024 wurden knapp 43 Milliarden US-Dollar jährlich für Entwicklungspolitik darüber ausgegeben. Jetzt ist es so, dass 83% der Programmmittel komplett abgewickelt werden und 17% davon ins Außenministerium wandern. Die Entwicklungspolitik des bislang größten Players weltweit von Trump de facto eingestampft. Die Konsequenzen furchtbar. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ich finde beide genannten Beispiele, sowohl das aus Großbritannien als auch das aus den USA, zeigt uns doch, was uns auch in Deutschland mit anderen politischen Mehrheiten hätte drohen können. Am Beispiel von Großbritannien mit der Verlagerung zu mehr Verteidigungsausgaben, das war ein großes Problem, das wir auch in der letzten Legislaturperiode hatten, dass die Ausgaben für Verteidigung notwendigerweise gestiegen sind und das zulasten der anderen Etats gegangen ist und erst durch die Schuldenbremsenreform für den Einzelplan 14 und den Etat des Verteidigungsministeriums ist es uns gelungen, diese Spannung aufzulösen. Ansonsten würden die Kürzungen vermutlich auch im Einzelplan 23 noch ganz anders aussehen. Und am Beispiel der USA, auch in Deutschland gibt es politische Kräfte, die darauf gedrängt haben, dass das Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit nicht weiter existiert. Und das wäre grundfalsch gewesen. Wir als SPD haben gesagt, nicht mit uns, wir stehen für Zusammenhalt im eigenen Land wie auch international. Und deswegen haben wir dafür gesorgt, dass diese Spannung zwischen verteidigungspolitischen Ausgaben und anderen über die Reform der Schuldenbremse nicht mehr in dieser Form existiert. Und wir haben dafür gesorgt, dass das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit seinen langgewachsenen Strukturen und seinen Erfahrungen, die über Jahrzehnte angewachsen sind, erhalten bleibt, weil beides schlicht und ergreifend richtig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und doch sind die Kürzungen sehr herausfordernd, sehr schmerzhaft, denn die Krisen weltweit, die werden nicht weniger. Über die Lage im Sudan haben wir schon einiges gehört, aber es gibt noch viele andere Krisen. In Sambia sind 9,8 Millionen Menschen von Dürre betroffen. In der Zentralafrikanischen Republik ist jede fünfte Person auf der Flucht. Und das Erdbeben in Myanmar im März hat über 1.600 Tote gefordert, in einem Land, in dem ohnehin Bürgerkrieg herrscht. In Kamerun haben 60% der Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Liste ließe sich traurigerweise sehr weit fortsetzen. Krisen, über die in Deutschland und in Europa leider viel zu wenig geredet wird. Krisen, die unser Engagement verlangen. Und Deutschland engagiert sich bilateral über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und über die Institutionen der Vereinten Nationen, auch finanziert mit deutschem Geld. Deutsche Entwicklungspolitik, die findet nicht nur aus humanitärer Verantwortung statt, sondern um Fluchtursachen zu bekämpfen, um unserer deutschen Exportwirtschaft zu helfen. Und auch der Kampf gegen den Klimawandel wird nur zusammen mit unseren internationalen Partnern gelingen. Die Kürzungen sind schmerzhaft. Lassen Sie uns das Beste daraus machen. Ich freue mich auf die anstehenden Beratungen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für die AfD-Fraktion darf ich das Wort erteilen dem Abgeordneten Rocco Kever.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Ministerin! Der Einzelplan 23 zeigt eine Entwicklungspolitik, die natürlich dringend eines Paradigmenwechsels bedarf. Während Deutschland vor wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen steht, fließen immense Summen in Projekte im Ausland, die nämlich Abhängigkeiten schaffen, statt Eigeninitiative zu fördern. Die AfD fordert: Kürzen Sie die BMZ-Mittel um 70%. Das ist natürlich durchaus möglich. Integrieren Sie die Entwicklungspolitik ins Auswärtige Amt und in das Wirtschaftsministerium. Setzen Sie auf Effizienz im deutschen Interesse. Setzen Sie auf wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Partnerländern, anstatt einer Entwicklungspolitik, die Sie seit Jahrzehnten machen, seit 60 Jahren, die kaum wirkt. Betrachten wir den Entwurf. Unzählige Millionen fließen in sogenannte Klimaschutzprojekte, etwa in multilaterale Hilfen zum weltweiten Umweltschutz mit rund 750 Millionen Euro oder die Zentralafrikanische Waldinitiative mit ca. 20 Millionen. Regenwälder im Kongo zu schützen ist nobel, doch wenn hierzulande so unser Gesundheitssystem zusammenbricht und Familien ihre Stromrechnungen nicht zahlen können, fehlt dieses Geld dringend für unsere eigenen Bürger, für die wir auch die Verantwortung hier haben. Gerade große Geldsummen schaffen oft Strukturen, die Korruption und Abhängigkeit fördern, statt nachhaltiger Eigenentwicklung. Und das sieht man ja bei allen Berichten, auch gerade in den afrikanischen Staaten. Ebenso fragwürdig, Frau Ministerin, die Impfallianz Gavi. Dieser haben Sie 600 Millionen Euro zugesagt. Während unser Gesundheitssystem unter Druck steht, ja, Herr Saathoff, danke schön, und Sie von den Pflegekräften nämlich hören, dass keine Gehaltserhöhung, dass dafür kein Geld da ist, ja, ist das insgesamt schwer nachvollziehbar und den Bürgern dieses Landes nicht zu vermitteln. Diese Mittel könnten hierzulande dringend benötigte Strukturen nämlich stärken. Weiter, 300 Millionen für entwicklungswichtige Vorhaben politischer Stiftungen, das wirkt wie Klientelpolitik. Die BMZ-Personalkosten belaufen sich auf über 100 Millionen Euro, inklusive eines Referats feministische Entwicklungspolitik. Selbst Außenminister Wadefuhl lehnt feministische Außenpolitik ab und spricht sich gegen deren Fortführung aus. Dies zeigt die mangelnde Kohärenz in Ihrer Koalition. Dazu kommen Millionen für Dienstreisen des BMZ, ein Ansatz, der an Transparenz und Effizienz vermissen lässt. Der Koalitionsvertrag spricht von Entwicklungshilfe als Hebel für Migrationssteuerung. Doch anstelle bürokratischer Umwege wäre eine klare, zielgerichtete Politik effektiver, die nationale Interessen wahrt und Eigenverantwortung in den Partnerländern nämlich fördert. Unsere Partnerländer zeigen, wie es geht. Sie kürzen ihre Entwicklungshilfe deutlich. Die USA reduzierten USAID zugunsten nationaler Prioritäten, bevor die Behörde am 1.7.2025 vollständig aufgelöst wurde und die verbleibenden Aufgaben an das Außenministerium übertragen wurden. Ziel dieser Maßnahmen war es und ist es, nach Angaben der Regierung ineffiziente Ausgaben zu eliminieren und die US-Außenpolitik stärker an nationalen Interessen auszurichten, wobei der Fokus auf Handel statt auf Entwicklungshilfe gelegt wird. Die Niederländer schränken ihr Entwicklungshilfebudget erheblich ein und konzentrieren sich auf Gesundheit, Handel und Menschenrechte. Belgien und Frankreich fahren ihre Hilfe massiv zurück. Das Vereinigte Königreich, wurde auch schon angesprochen, kürzt die Entwicklungshilfe zugunsten der Verteidigung. Und auch unsere Nachbarn in Österreich setzen bei der Entwicklungszusammenarbeit auf starke Reduzierung. Warum stehen wir weiterhin wie naive Gutmenschen da und verschleudern Milliarden, während unsere Partnerländer auf kluge Sparmaßnahmen setzen? Es ist höchste Zeit, Deutschlands Interessen kompromisslos an erste Stelle zu setzen. Meine Damen, meine Herren, der Einzelplan 23 investiert in ein löchriges System, das die linksgrüne Klientel üppig bedient und deutsche Interessen vernachlässigt. Wir brauchen eine Entwicklungspolitik, die unsere Wirtschaft stärkt und globale Partnerschaften schafft. Setzen wir die Mittel zielgerichtet ein für Schulen, Krankenhäuser, die Infrastruktur und Renten in Deutschland zuerst. Vielen lieben Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich den Abgeordneten Dr. Wolfgang Stefinger aufrufen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, nach den Reden muss man hier ein bisschen was auch klarstellen und in das richtige Licht rücken. Denn jeder von uns, so wie wir hier sitzen, auf den Tribünen oder auch zu Hause, hat jeden Tag mit Entwicklungsländern zu tun. Nämlich alleine, wenn wir uns ansehen, wo heute unsere Kleidung herkommt. Wenn wir heute eine Tasse Kaffee getrunken haben, dann mag da vielleicht eine Marke aus München oder aus Hamburg draufstehen, aber die Bohnen kommen eben nicht aus Deutschland, sondern aus Entwicklungsländern. Und wenn wir uns über E-Mobilität unterhalten, wenn wir unsere Mobiltelefone in der Hand haben, haben wir schon wieder mit Entwicklungsländern zu tun, weil nämlich die Rohstoffe aus diesen Ländern kommen. Und deswegen ist es in unserem ureigenen Interesse, mit diesen Ländern eine gute Partnerschaft zu pflegen und mit diesen Ländern zusammenzuarbeiten. Ja, und es ist richtig, die Kollegen haben schon darauf hingewiesen, dass der Gesamtetat sinkt auf 10,276 Milliarden Euro. Und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, liebe Frau Schäfer, dass da während der Ampelzeit der Etat um 2 Milliarden gesunken ist. Da hätte ich mir Debatte, kann ich mich da sehr gut dran erinnern, aber das lassen wir jetzt mal hier so stehen. Weniger Mittel, liebe Kolleginnen und Kollegen, heißt am Ende natürlich auch zu priorisieren. Das ist ja ganz logisch. Es heißt, effizienter zu werden und es heißt auch sicherzustellen, dass der investierte Euro auch einen echten Mehrwert für die Partnerländer, ja, und auch für Deutschland und Europa bringt. Und es ist bei der Gelegenheit, oder möchte ich auch erwähnen, dass es auch mal wichtig ist, dass wir die Verwaltungskosten anschauen, in den Organisationen, aber auch in den eigenen Strukturen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Erfolg der Zusammenarbeit sich nicht einzig und alleine an der Höhe der Gelder die bereitgestellt werden, bemisst, sondern am Ende auch daran bemisst, was mit den Geldern passiert, und zwar, was auch nicht nur kurzfristig erreicht wird, sondern langfristig. Und darum muss es uns gehen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich dazu ermuntern, dass wir diesen Etat und auch Kürzungen, ja, so hart wie sie sind, aber auch als Chance begreifen, nämlich als Chance zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme und auch zu einer ernst gemeinten Neuausrichtung unserer internationalen Zusammenarbeit. Denn das Ziel ist doch klar. Wir wollen strategische Partnerschaften auf- und ausbauen und gute Partnerschaften festigen. Partnerschaften, die aber auch auf den Prinzipien beruhen, nämlich der Eigenverantwortung und der nachhaltigen Entwicklung. Und bei all diesen Partnerschaften, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht es nicht nur immer alleine ums Geld und um die finanziellen Mittel. Es geht auch um den persönlichen Austausch. Es geht um den Austausch von Wissenschaft, von Technologie, bei Innovationen, im Gesundheitsbereich, bei der Bildung. Und das müssen wir organisieren, fördern und unterstützen. Natürlich ist, der Kollege Cipelius hat darauf hingewiesen, der Schlüsselbereich für Fortschritt und Perspektiven die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, mit unseren Partnern hier Kooperationen auch zu etablieren und auch dafür zu sorgen, dass diese Länder langfristig auf eigene Füße kommen. Und deshalb ist es eben auch, denke ich, durchaus möglich, dass wir mit weniger Mitteln auch mehr erreichen. Denn die Frau Ministerin hat vorhin darauf hingewiesen, ja, die Entwicklungszusammenarbeit ist in den vergangenen Jahren in die Kritik gekommen. Mehr Mittel heißt eben nicht gleich, dass immer alles auch besser gemacht wird. Zur Wahrheit gehört, dass nicht immer alle Projekte der Vergangenheit einen nachhaltigen Nutzen hatten. Ich glaube, darüber sind wir uns auch einig. Und dass so manche Projekte in den vergangenen Jahren, insbesondere von den Grünen ideologisch aufgeladen wurden, auch unsere Partnerländer überfordert haben und in gesellschaftlichen Partnerländer überfordert haben, vor allem, weil gesellschaftliche Debatten in den Ländern einfach noch nicht so weit fortgeschritten waren. Das hat sich auch gezeigt. Und deswegen sollten wir auch offen, deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, können da ganz ruhig sein. Deswegen sollten wir auch offen und ehrlich mit den Feststellungen umgehen. Und ich sage das auch bewusst, ohne diejenigen zu verurteilen, die in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen haben, sondern ganz klar aus dem Antrieb heraus, dass wir es jetzt besser machen. Und hierzu gehört es, Dinge neu zu ordnen und auch alte Zöpfe abzuschneiden. Hierzu braucht es einen Mentalitätswandel. Die Frau Ministerin hat auf die Reformen auch im Ministerium hingewiesen. Da wünsche ich Ihnen auch viel Erfolg. Ich glaube, nichts mehr fürchtet der Beamte als Veränderung. Deshalb wünsche ich Ihnen da wirklich sehr, sehr viel Erfolg. Uns haben Sie da an der Seite. Und ich bin wirklich auch davon überzeugt, dass wir es schaffen können, die Partnerländer raus aus ihrer Abhängigkeit von internationalen Geldgebern zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich aber zum Abschluss noch einen Appell an Sie alle richten, die in der Entwicklungszusammenarbeit unterwegs sind. Lassen Sie uns gemeinsam die Entwicklungszusammenarbeit weiterentwickeln. Lassen Sie uns aufhören, an alten Modellen festzuhalten und stattdessen die Chancen zu nutzen, die sich bieten. Wir als Verantwortungskoalition werden verantwortungsbewusst diese Neuausrichtung der internationalen Zusammenarbeit gestalten. Und dafür bitte ich Sie um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen darf ich Frau Kollegin Agnieszka Brugger das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer hierzulande ein Kind bekommt, der stellen sich viele Fragen. Viele sind schön, manche sind beängstigend für jede Familie. Für Schwangere im Tschad, in Afghanistan oder Nigeria stellt sich aber leider eine sehr andere und beängstigende Frage. Werde ich die Geburt überhaupt überleben? Im Schnitt sterben weltweit alle 2 Minuten eine Mutter oder ihr Neugeborenes bei der Geburt. Die Hebamme Ernestine Nidumbaye trägt zum Beispiel im Tschad dazu bei, Geburten sicherer zu machen. Dank ihr und ihren Kolleginnen ist die Müttersterblichkeit in den letzten 20 Jahren um 40% gesunken. Und mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich: Wir haben das Wochenende damit verbracht, USAID im Holzhäcksler zu vernichten. Ich hätte auch auf ein paar gute Partys gehen können, aber habe lieber das gemacht, hat Elon Musk im Februar geschrieben. An einem Wochenende hat die Trump-Regierung die US-amerikanische Entwicklungszusammenarbeit und damit auch die langsamen Fortschritte der letzten Jahrzehnte zerschlagen. Jetzt werden überall im globalen Süden Kliniken geschlossen, Hebammen entlassen, die lebensrettende Malaria-Impfung bleibt aus, die Soforthilfe in der Hungersnot, das Projekt, bei dem die Landwirten Hilfe brauchen, sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen, die sie selbst ja gar nicht verursacht haben. Und gerade die Folgen der Erderhitzung werden für die ärmsten Menschen dieser Welt immer brutaler, die Hilfe, die sie dagegen bekommen, immer weniger. Und es ist heute schon mehrfach genannt worden, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen. Die Folgen der Zerschredderung von USAID werden in den nächsten Jahren bis zu 14 Millionen Menschen das Leben kosten, davon 5 Millionen Kinder. Kindersterblichkeit und Hunger, Epidemien und Klimakrisen, das sind keine Naturgesetze. Wir und auch diese Welt ist in der Lage, sehr viel Leid zu lindern und auch viel Leid zu verhindern, wenn wir es nur wollen. Und seit Monaten klafft schon eine reale weltweite Hilfslücke, die immer größer wird. Es ist auch eine moralische Lücke und es entsteht auch eine gefährliche geopolitische Schwäche. China und Russland arbeiten eiskalt strategisch daran, unsere Weltordnung nach ihren Interessen zu formen, Demokratien zu schwächen und ihre Macht auszubauen. Und wenn wir aus der Mitte des demokratischen Europas diese Lücke nicht füllen, werden sie es tun. Und wenn ein paar menschenverachtende, zynische und grausame US-Milliardäre mit Menschenleben und mit unser aller Sicherheit spielen, dann reicht es nicht, sich nur zu empören. Es gilt dann zu handeln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier vor wenigen Minuten über den Verteidigungshaushalt noch gesprochen. Und es ist ja richtig und notwendig, in einer unsicheren Welt mehr Geld für unsere Sicherheit auszugeben. Aber bei Verteidigung mit Milliarden zu klotzen und bei Diplomatie, bei Entwicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe Millionen zu streichen, das ist nicht nur dumm, das ist auch grausam und gefährlich. Und unsere Welt wird dadurch noch unsicherer. Und lieber Kollege Stefinger, also wenn wir jetzt schon mal so beim Thema ehrlich und so sind, ist es auch schon ein bisschen unlauter, die letzten Jahre zu vergleichen. Ne, weil wir hatten das nicht, was Sie von uns bekommen haben, nämlich eine Änderung des Grundgesetzes, die Ihnen ganz andere finanzielle Spielräume ermöglicht, als wir sie je hatten. Und trotzdem kürzen Sie im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Und weder Herr Merz heute noch Lars Klingbeil gestern haben auch nur ein einziges Wort zu diesen Sachen gesagt. Und das ist ein menschliches und auch ein sicherheitspolitisches Armutszeugnis, finde ich. Und Frau Ministerin, auch Sie haben diese Kürzung offensichtlich hingenommen und nur halbherzig Ihr Etat verteidigt. In diesen Zeiten braucht es eine Entwicklungsministerin, die nicht vor dem Finanzministerium und vor dem Kanzleramt nachgibt, sondern eine Ministerin und auch eine SPD-Fraktion, die sich selbstbewusst für diese wichtigen Haushaltsmittel einsetzt.
Kollegin,
kämpfen Sie für diese Mittel.
Sie bitte an Ihre Redezeit.
Sie erhöhen unsere Sicherheit und retten Leben. Wir Grüne werden das nicht aufgeben.
Für die Fraktion Die Linke darf ich Frau Kollegin Gökay Akbulut das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerpräsidentin, der Haushaltsentwurf der Bundesregierung sieht für das Jahr 2025 vor, den Etat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung um rund 8% auf 10,28 Milliarden Euro zu senken. Das sind fast 1 Milliarde Euro weniger und das zum dritten Mal in Folge. Es geht hier nicht um einen einfachen haushaltspolitischen Vorgang. Es ist ein fundamentaler Rückzug aus der internationalen Verantwortung. Gleichzeitig hören wir aber aus den Reihen der Bundesregierung immer wieder, man wolle natürlich an den UN-Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen festhalten. Das sei ja ein Kernanliegen der deutschen Politik. Aber wie denn bitte? Mit immer weniger Mitteln? Mit diesem Kürzungshaushalt werden Versprechen gebrochen, die international abgegeben worden sind. Diese massiven Einschnitte treffen die Entwicklungszusammenarbeit besonders hart. Sie bedeuten in der Praxis, Programme zur Ernährungssicherheit in der Sahelzone, in Ostafrika
oder im Jemen werden zurückgefahren oder gänzlich eingestellt. Gesundheitsprojekte, etwa zur Bekämpfung von AIDS, Malaria oder zur Stärkung lokaler Gesundheitsstrukturen, verlieren ihre Finanzierung. Und dabei wissen wir genau, dass Prävention lebender ist. Programme für Frauen und Mädchen, für Bildung, für Schutz vor Gewalt, für reproduktive Rechte werden geschwächt. Insbesondere sind aber auch Klimaschutz und Anpassung betroffen, denn ganze Regionen kämpfen mit Dürre, Ernteausfällen und Extremwetter. Sogar die Seenotrettung im Mittelmeer, eine lebensrettende Maßnahme für Menschen auf der Flucht, soll ganz gestrichen werden. Und das alles in einer Welt, in der über 800 Millionen Menschen hungern, in der über 100 Millionen Menschen auf der Flucht sind, in der Naturkatastrophen ganze Regionen zerstören und weltweit soziale Ungleichheit weiter wächst. Stattdessen wird Entwicklungspolitik seitens der Bundesregierung zunehmend geoökonomisch und geopolitisch instrumentalisiert. Partnerschaft wird ersetzt durch Standortlogik. Hilfe wird abhängig gemacht von einseitigen Interessen. Was wir erleben, ist eine Entkernung der solidarischen Entwicklungszusammenarbeit, und wir Linke lehnen das ab. Gleichzeitig werden aber Mittel für militärische Aufrüstung massiv erhöht. Deutschland ist viertgrößter Waffenexporteur. Für Panzer und gigantische Rüstungsprojekte ist Geld da, für Medikamente, für Nahrung und Seenotrettung nicht. Ein Haushalt, der Mittel streicht für humanitäre Hilfe, für Klimaanpassung, für zivile Krisenprävention und gleichzeitig Millionen und Milliarden für Waffen mobilisiert, ist ein Haushalt für Militarisierung und Kriegstreiberei. Das lehnen wir konsequent ab. Und dabei darf man eines nicht vergessen. Deutschland und die Industriestaaten tragen Selbstverantwortung für viele dieser globalen Krisen. Die Klimakrise, die ungleichen Handelsbeziehungen, jahrzehntelange Ausbeutung natürlicher Ressourcen im globalen Süden, all das wurde nicht irgendwo im globalen Süden verursacht, sondern im globalen Norden und auch hier von Europa aus. Die Folgen hier sind fatal. Dieser Haushalt schränkt unsere Fähigkeiten ein, auf globale Krisensituationen auch angemessen zu reagieren. Völlig zu Recht protestieren viele NGOs, darunter die Kindernothilfe, Oxfam und Plan International, gegen die Kürzungen und sagen ganz klar, die Kürzungen von heute sind die Krisen von morgen. Und wenn gerade USA unter Trump sich von globaler Entwicklungspolitik zurückzieht, dann darf Deutschland diesen zerstörerischen Kurs nicht mittragen. Dieser Haushalt darf in dieser Form nicht beschlossen werden. Wir sagen Nein zur Aufrüstung auf Kosten der Ärmsten der Welt. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion darf ich der Abgeordneten Frau Sané Abdi das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren! Wir wollen investieren in unser Land, in Frieden und Sicherheit, in Europa und weltweit. Das hat sich die Bundesregierung vorgenommen. Im Koalitionsvertrag steht: Deutschland kann jede Aufgabe aus eigener Kraft und im Schulterschluss mit unseren Partnern und Freunden in der Welt erfolgreich meistern. Gerade in der aktuellen internationalen Situation braucht es diesen Schulterschluss mehr denn je. Denn Klimawandel, Krisen und Konflikte, Flucht, Hunger, Armut betreffen uns unmittelbar. Und gerade in einer Zeit, in der Partner Bündnisse aufkündigen und Kooperationen in Frage stellen, müssen wir bestehende Partnerschaften festigen und neue aufbauen. Die Entwicklungszusammenarbeit ist dafür eines unserer wichtigsten Instrumente. Sie schafft Chancen dort, wo es keine gibt, und sie schützt unsere gemeinsamen Interessen durch Stabilisierung von Regionen, durch den Aufbau wirtschaftlicher Perspektiven und durch die Prävention von Fluchtursachen. Ein zentrales Element ist dabei die technische Zusammenarbeit. Es sind diese langfristigen Partnerschaften, es ist das konkrete Wissen, das deutsche und lokale Fachkräfte gemeinsam vor Ort aufbauen, das unsere Politik wirksam macht. Die neuesten Zahlen der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zeigen das eindrucksvoll. Über 2,5 Millionen Menschen haben allein im vergangenen Jahr durch unsere entwicklungspolitischen Projekte ein höheres Einkommen erzielt. Einkommen, das Familien ernährt, Kindern den Schulbesuch ermöglicht und sie vielleicht auch davon abhält, sich auf den gefährlichen Weg Richtung Europa zu machen. Entwicklungspolitik schafft Chancen für Menschen, die sonst keine hätten, in ihrer Heimat. Und genau deshalb müssen wir diesen Politikbereich, der auch aus sicherheitspolitischen Aspekten ganz zentral ist, mit ausreichenden Mitteln ausstatten. Und ja, so ehrlich müssen wir sein, ein Blick in die mittelfristige Finanzplanung bereitet Sorgen. Bereits ab 2026 drohen empfindliche Einschnitte, gerade bei den Verpflichtungsermächtigungen für die technische Zusammenarbeit. Dabei sind gerade diese langfristigen Mittel entscheidend, um Stabilität zu sichern. Ohne sie verlieren wir Planungssicherheit, Partnervertrauen und letztendlich auch politischen Einfluss. Denn was passiert denn, wenn wir uns aus Kooperationen und Regionen zurückziehen? Wir haben es heute schon gehört. Andere treten an ihre Stelle. Autoritäre Regime wie China und Russland, die nicht auf gute Regierungsführung oder Menschenrechte setzen, sondern auf Abhängigkeiten. Und vor diesem Hintergrund ist eine Kürzung des Einzelplans 23 gefährlich für unsere Sicherheit und sie schadet auch unserer Außenpolitik. Sie macht es schwerer, Krisen frühzeitig zu verhindern, Friedensprozesse zu unterstützen und unser Versprechen einzulösen, Außensicherheits- und Entwicklungspolitik gemeinsam zu denken, so wie wir es in der nationalen Sicherheitsstrategie auch verankert haben. Gleichzeitig droht damit eben ein Ungleichgewicht, denn ohne begleitende Diplomatie, humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit bleiben militärische Maßnahmen auf Dauer wirkungslos. Das hat auch die Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan uns vor Augen geführt. Denn isolierte Maßnahmen einzelner Ressorts haben keine nachhaltige Wirkung. Nur wenn Außensicherheits- und Entwicklungspolitik gemeinsam, strategisch und langfristig zusammenarbeiten, kann echter Frieden entstehen. Ich will an dieser Stelle auch Finanzminister Lars Klingbeil ausdrücklich danken. Er hat auf der Hamburg Sustainability Conference ein wichtiges Signal gesendet. Deutschland bleibt ein verlässlicher Partner in der internationalen Zusammenarbeit. Gerade in einer Zeit, in der sich andere zurückziehen, hat er deutlich gemacht, dass wir globale Verantwortung ernst nehmen. Und das gilt es jetzt einzulösen. Denn klar ist auch, wir haben uns international verpflichtet. Das 0,7-Prozent-Ziel ist kein Wunschzettel. Es war über Jahre deutsche Linie und wurde nicht in Frage gestellt. Wenn wir uns nun still davon verabschieden, ohne Debatte, ohne Perspektive, dann senden wir ein verheerendes Signal an Partner im globalen Süden, aber auch an andere Geber. Und wie viel ist der dann von uns im Koalitionsvertrag beschworene Schulterschluss in diesen Zeiten wert, in denen sich USAID aus der internationalen Zusammenarbeit zurückziehen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Erste Studien warnen, wir haben das heute schon gehört, vor dem Rückzug der USA. Die Zahl der 14 Millionen befürchteten zusätzlichen Todesopfer wurde heute schon genannt. Und ja, man kann es nicht oft genug sagen, da gebe ich der Kollegin recht. Durch den Einsatz unserer Bundesministerin Alabali Radovan konnte der Haushalt 2025 mit 10,3 Milliarden Euro zumindest auf einem stabilen Niveau gehalten werden. Aber wir müssen auch klar sagen, Stabilität reicht nicht, die Herausforderungen wachsen und unser Anspruch muss es auch. Wir sagen, Migration muss gesteuert werden, streichen aber die Mittel, um Fluchtursachen vor Ort bekämpfen zu können. Wir schränken den Familiennachzug ein, investieren aber weniger in die Stabilisierung von Herkunftsländern. Wir sprechen vom internationalen Schulterschluss und werden gleichzeitig unseren internationalen Zusagen nicht gerecht. Und deshalb werden wir für weiterkämpfen, für eine angemessene finanzielle Ausstattung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit, die unseren Partnern weltweit beweist, dass Deutschland in seiner internationalen Verantwortung gerecht wird. Denn nur so können wir das Versprechen einlösen, das wir im Koalitionsvertrag gegeben haben, dass Deutschland nämlich gemeinsam mit seinen Partnern diese Aufgaben meistern kann. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich den Abgeordneten Dirk Brandes aufrufen.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren und vor allen Dingen auch liebe Steuerzahler bzw. zukünftige Steuerzahler auf den Tribünen. Wir sprechen über den Einzelplan 23, kurz BMZ. Und was sehen wir? Trotz Haushaltskrise in Deutschland, Rekordverschuldung und dem Ausnahmezustand unserer Heimat will dieses Ministerium weiter über 10 Milliarden Euro im Ausland regelrecht versenken. Man könnte meinen, das BMZ sei der Geheimtipp für grenzenlose Großzügigkeit überall auf der Welt. Nur unsere Bürger werden des Öfteren doch einmal vergessen. Ich möchte das einfach mal ein bisschen einordnen in Form von Geld. Rund 670.000 Haushalte in Deutschland, das sind drei mittelgroße Städte, müssen alleine im Jahr Einkommensteuer zahlen, um diesen Etat überhaupt zu decken. Jeder Rentner könnte fast 500 Euro mehr Rente im Jahr bekommen, wenn man dieses Geld dafür einsetzen würde. Für jedes Kind wären rund 670 Euro mehr Kindergeld drin. Und wir könnten mindestens 500 unserer kaputten Brücken sanieren oder 1000 marode Schulen sanieren. Doch wofür gibt diese Regierung das Geld aus? Wer jetzt glaubt, für sauberes Wasser in Entwicklungsländern, Bildung oder in Infrastruktur, liegt etwas daneben. Denn das Geld fließt hauptsächlich in Projekte, die man eher einem Programm eines linken Kabaretts am Prenzlauer Berg zuschreiben würde. Ich zitiere, meine Damen und Herren, Sie brauchen sich gar nicht so aufregen. Ich zitiere, der Steuerzahler wird das selber beurteilen. Ich zitiere, feministische Entwicklungspolitik, gendertransformative Ansätze, intersektionale Maßnahmen. Ich übersetze das für den Steuerzahler. Es geht in Menstruationsprogramme in Afrika, LGBTQ-Dialoge in Kamerun und gendergerechte Klimapolitik in Georgien. Wenn Sie denken, es geht nicht mehr absurder, doch geht es. Im Jemen, einem Land, das von Hunger, Bürgerkrieg, Terror, Wasserknappheit und Korruption gebeutelt ist, finanziert der deutsche Steuerzahler zukünftig Workshops über Männlichkeitsbilder. Meine Damen und Herren, das ist keine Entwicklungspolitik, das ist deutscher Wohlstandstransfer ins Nirgendwo. Ihr Umgang mit unseren Finanzen ist schamlos, haltlos und gegenüber folgenden Generationen überhaupt nicht zu verantworten. Wir sagen klar und deutlich, Schluss mit dem feministischen Steuergeldirrsinn. Wir fordern Infrastruktur statt Ideologie, so wie mein Kollege Kewa das eben schon gesagt hat, Hilfe zur Selbsthilfe statt Gender-Workshops. Deutschland zuerst darf kein Tabu sein, sondern ist für uns, ne Beatrix, Staatsräson. Mit den Sozialisten von Schwarz über Grün bis hin zu Dunkelrot exportiert Deutschland nur Irrsinn. Mit der AfD exportiert Deutschland zukünftig wieder Maschinen, Leistung, Innovation und ein Stück Zukunft und sorgt dafür in Deutschland für Wohlstand. Der Bürger möge weise entscheiden, schreien Sie doch nicht so rum. Nicht, dass Sie noch ein Herzkranzgefäß Katarie kriegen. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Thomas Rachel das Wort geben.
Bei der letzten Rede habe ich nicht spüren können, dass wahrgenommen wird, was eigentlich los ist in der Welt. Die Welt befindet sich in einem Ausnahmezustand. Wir erleben unmittelbar Kriege bis vor die Haustür. Armut, Ernährungskrisen nehmen zu. Sie überlappen sich. Fast 300 Millionen Menschen sind weltweit auf Schutz und Unterstützung angewiesen. Und in dieser Zeit erleben wir radikale Kürzungen des USAID-Programms durch die Trump-Regierung. Das wird dazu führen, Sie sagen richtig so, ich sage Ihnen, wozu das führen wird, dass Millionen Menschen, die bisher durch diese Programme die Möglichkeit hatten, Impfstoffe zu bekommen, gegen AIDS, gegen Malaria, gegen Tuberkulose, die mit Ernährungshilfe unterstützt werden, diese nicht mehr bekommen. Das betrifft Kinder, das betrifft Erwachsene. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass mich das als Mensch, aber auch als Christdemokrat in der Politik sehr bewegt. Diese Entscheidung in den USA wird viele tausende Menschenleben kosten, ohne dass ein einziger Schuss gefallen ist. Wo Hilfe fehlt, breitet sich Hunger aus. Vertreibung, Extremismus, dem wollen wir gemeinsam mit einer soliden Entwicklungspolitik auch in Zukunft entgegenwirken. Ja, die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung macht es nötig, dass wir Prioritäten setzen. Und solche Kürzungen sind auch für uns schmerzhaft. Aber die Realität ist, die begrenzten Haushaltsmittel müssen wir dort einsetzen, wo sie die größte Wirkung erzielen. Umso wichtiger ist, dass wir neue Wege gehen, die einheimische Wirtschaft mit ihren Arbeitsplätzen verstärkt in Entwicklungszusammenarbeit einbeziehen. Und wir brauchen hierzu auch die Expertise der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Im Koalitionsvertrag haben wir gemeinsam vereinbart, eine gemeinsame Anlaufstelle für Außenwirtschaftsförderung und Entwicklungszusammenarbeit zu schaffen. Das stärkt nicht nur die Märkte in unseren Partnerländern, sondern hat auch für unsere deutschen Unternehmen den Vorteil, neue Märkte zu erschließen und wirtschaftliche Partnerschaften zu festigen. Fokussieren, priorisieren ist richtig. Aber lassen Sie mich ganz offen auch einige Bereiche benennen, die mir jedenfalls Sorge bereiten. Im Sudan droht aktuell die größte Hungerkatastrophe in der Welt. Die Senkung der humanitären Hilfe um 1 Milliarde Euro ist insofern einschneidend. Aufgrund der fehlenden Mittel kann das UN-Welternährungsprogramm derzeit nur noch einen von 6 akut hungernden Menschen im Sudan unterstützen. Ich finde, das geht so nicht. Unter humanistischen und christlichen Gesichtspunkten unterstütze ich jedenfalls mit Nachdruck eine erhebliche Aufstockung der humanitären Hilfe. Sie ist dringend notwendig. Sonst werden wir in ohnehin fragilen Regionen noch mehr Hunger riskieren. Die Halbierung des Kernbeitrags für das UN-Welternährungsprogramm bereitet mir ebenfalls Sorgen. Es führt dazu, dass die Lebensmittelrationen für Flüchtlinge beispielsweise im Sudan gekürzt werden müssen. So etwas hatten wir schon mal. Es hatte massive Fluchtbewegungen ausgelöst. Um das aber zu verhindern, muss auch das UN-Welternährungsprogramm finanziell besser unterstützt werden, denn es ist ein entscheidender Beitrag zur Bekämpfung der globalen Hungerkatastrophen. Lassen Sie mich das beeindruckende Engagement der Kirchen, aber auch vieler zivilgesellschaftlicher Akteure vor Ort in den Krisenregionen ansprechen. Ja, mittelfristig sind Kürzungen bei den Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, auch bei den kirchlichen Werken. Vielleicht müssen wir uns das noch mal genauer anschauen, denn das gefährdet viele, viele Projekte in Zukunft. Meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen gemeinsam auch in der Öffentlichkeit dafür werben, Deutschlands Sicherheit ist untrennbar mit der Stabilität in anderen Weltregionen verbunden. Ich werbe deshalb für eine starke Entwicklungszusammenarbeit. Sie ist im Interesse Deutschlands, unserer Menschen, die hier leben. Wir müssen Außenverteidigungs- und Entwicklungspolitik als vernetzte Sicherheit ganzheitlich denken und durchführen. Und eine Entwicklungspolitik, die Prioritäten setzt und neue Dynamik durch Wettbewerb ermöglicht, sie kann auch neues Potenzial entfalten. Das erwarten wir vom BMZ, das wollen wir unterstützen. Investitionen in internationale Hilfen und Zusammenarbeit sind ein Gebot verantwortlicher Politik. Sie schaffen Perspektiven und dämmen Fluchtursachen ein. Sie öffnen wirtschaftlichen Zugang in andere Länder. Sie sind Investitionen in unsere gemeinsame Zukunft. Herzlichen Dank.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen darf ich der Abgeordneten Sherina Gambia das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich Fatima, 60 Jahre alt, aus Afghanistan. Viele Jahre habe ich selbst Wasser geholt, aber jetzt bin ich alt und kann es nicht mehr. Durch den Brunnen haben wir Wasser direkt vor der Küche und dem Badezimmer, rund um die Uhr, Zitat Ende. Ein solarbetriebener Brunnen, ein einfaches Projekt, ermöglicht durch internationale Unterstützung, hat für Fatima alles verändert. Selbstbestimmung, Gesundheit, Würde. Wenn wir heute über den entwicklungspolitischen Haushalt sprechen, geht es nicht um Verschiebung von Zahlen auf einem Blatt Papier. Es geht um Perspektiven, um Menschenleben, um Chancen. Die Beendigung der Entwicklungshilfe durch USAID hat ein riesiges Loch in die humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit gerissen. Gerade jetzt bietet sich doch für Deutschland die Chance, internationale Verantwortung zu übernehmen. Und was macht die Bundesregierung? Sie kürzt und hält sich damit nicht an internationale Verpflichtungen. Wir haben es heute schon oft gesagt, aber es kann nicht oft genug gesagt werden. Laut einer neuen Studie können die US-Kürzungen in der Entwicklungszusammenarbeit innerhalb von 5 Jahren zum Tod von 14 Millionen Menschen führen. Ein Drittel davon sind Kinder. Und wir diskutieren ernsthaft, ob wir diesem Beispiel folgen wollen. Ich frage mich, wie viel Menschenleben sind uns politische Bequemlichkeit und eine kurzfristige Symbolpolitik wert? Anfang des Jahres hat die Koalition noch diskutiert, ob das BMZ überhaupt noch geben soll. Es ist richtig, dass das BMZ zu enthalten. Aber es darf nicht leise im Hintergrund verwaltet werden. Es muss in dieser geopolitischen Lage gestaltend vorangehen. Vor allem bei der Bekämpfung von Hunger. Weltweit leiden bis zu 800 Millionen Menschen an Hunger. Organisationen wie das Welternährungsprogramm sind besonders betroffen. Die Bundesregierung will hier 50% im Vergleich zum Vorjahr kürzen. Das ist doch grausam. Und auch beim Thema Klima und Biodiversität. Wir wissen doch, Klimawandel ist eines der größten Fluchtursachen. Was bedeutet es denn, wenn in Ostafrika Böden vertrocknen und die Ernten ausfallen? Entwicklungszusammenarbeit muss Perspektiven schaffen. Deutschland muss wenigstens seinen internationalen Zusagen zur Klimafinanzierung erfüllen. Wenn Frauen nicht stundenlang zu einer Wasserstelle laufen müssen, wenn Kinder nicht verhungern müssen, dann ist der Mehrwert für die Weltgemeinschaft größer als eine zusätzliche Null auf dem Haushaltsblatt. Herr Präsident, ich komme zum Ende. Liebe Koalition, nutzen Sie diesen Haushalt, um Haltung zu zeigen, für Gerechtigkeit und für Verantwortung in eine Zukunft, die niemanden zurücklässt. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich aufrufen den Abgeordneten Philipp Hoffmann.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten heute über den Haushalt für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und wir tun das in Zeiten, in denen Haushaltsdisziplin kein Wunsch, sondern eine Notwendigkeit ist. Wir müssen sicherstellen, dass die Mittel nicht nur ausreichen, sondern vor allem gezielt und wirksam eingesetzt werden. In diesem Kontext ist es umso wichtiger, dass wir unseren Entwicklungsetat mit größtmöglicher Sorgfalt einsetzen. Das heißt nicht mehr Geld, sondern vor allem mehr Wirkung. Denn wir wissen, weder mit 10 noch mit 20 oder mit 50 Milliarden Euro können wir die entwicklungspolitischen Herausforderungen alle bewältigen. Und wir dürfen nicht riskieren, dass wichtige Projekte durch das Ausbleiben Erfolg anderer in Verruf geraten. Wir müssen klar priorisieren, nicht nur, weil das Geld knapp ist, sondern weil es uns politisch stärker macht, wenn wir klar sagen, das ist unser Fokus. Und unser Fokus muss sein, wirtschaftliche Zusammenarbeit, die wirkt, die Perspektiven vor Ort schafft und die strategische Zusammenarbeit im deutschen Interesse ist. Als verantwortliche Politiker für wirtschaftliche Zusammenarbeit und insbesondere als Haushälter ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die rund 10,3 Milliarden Euro für den Haushalt im BMZ sinnvoll eingesetzt werden. Denn, meine Damen und Herren, wir wissen alle, mit diesen Mitteln muss mehr erreicht werden. Es ist nicht genug, einfach nur über die Höhe des Haushalts zu sprechen. Wir müssen uns darauf auf Wesentliches konzentrieren. Mehr Output, mehr Mehrwert. Effizienz ist der Schlüssel. Wir dürfen nicht zulassen, dass zu viel Bürokratie oder falsche Prioritäten den eigentlichen Zweck der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in den Hintergrund drängen. Dazu gehört auch eine stärkere Zusammenarbeit auf europäischer und auf globaler Ebene. Und damit leisten wir auch einen Beitrag zu Stabilität, zu Frieden, Ordnung und damit auch Prävention gegen Fluchtbewegungen. So können wir wirtschaftliche Zusammenarbeit auch als Chance für Deutschland denken. Denn wenn wir konkret schulische Bildung fördern, Ausbildungsprogramme ausbauen und gute Bedingungen für wirtschaftliche Entwicklung in den Partnerländern unterstützen, leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Stabilisierung dieser Länder, wir sorgen auch für neue wirtschaftliche Perspektiven für unsere Unternehmen und gleichzeitig auch für neue Fachkräfte für unser Land. Und das ist viel nachhaltiger als irgendwelche Symbolpolitik. Das wird auch in Europa entscheidend sein. Denn wenn der Krieg in der Ukraine endlich beendet ist, werden wir beweisen, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit auch für Wiederaufbau einen großen Mehrwert leistet. Deutschland hat sich bereits in vielen Bereichen engagiert und das wird es auch weiter tun. Und dabei müssen wir sicherstellen, dass die Unterstützung auch zielgerichtet, wirksam erfolgt, damit aus jedem eingesetzten Euro ein echter Mehrwert entsteht. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt zeigt, Deutschland bleibt ein verlässlicher Partner, auch in Zeiten der notwendigen Haushaltsanpassung und globalen Unsicherheiten. Aber wir tun das mit Augenmaß, nicht indem wir mehr ausgeben, sondern indem wir besser, gezielter und wirksamer werden. Weniger Gießkanne, mehr Wirkung, weniger Ideologie, mehr Partnerschaft und Augenhöhe und vor allem weniger Aktionismus, mehr strategische Weitsicht. Als CDU, CSU sind wir entwicklungspolitisch konsequent, außenpolitisch realistisch und haushaltspolitisch verantwortungsvoll, denn der Haushalt ist in Zahlen gegossene Politik. Vielen Dank.
Zu seiner ersten Rede darf ich den Abgeordneten Johann Martel von der AfD aufrufen.
Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, werte Abgeordnete, im Jahr 2024 hat der Bund 5,2 Milliarden Euro an Stromsteuer eingenommen. Die Regierung Merz sieht keine Möglichkeit, diese zu senken. Dabei besteht durch Streichung von Entwicklungsprojekten dafür Spielraum. Nach dem 0,7%-Ziel der OECD dürfte die Bundesrepublik 2025 wieder über 30 Milliarden Euro für ODA-Leistungen ausgeben. Der aktuelle Haushalt soll dabei schon mehr als 10 Milliarden Euro für das Entwicklungsministerium umfassen. Anstelle die Bürger und Unternehmer in Deutschland zu entlasten, zahlen sie von der Union aber weltweit 4.500 Entwicklungsprojekte für Gender Mainstreaming, davon fast 1.700 ausländische Genderprojekte der deutschen katholischen und evangelischen Kirche. Beispielsweise bekommt die evangelische Zentralstelle für Entwicklungshilfe 330.000 Euro für gendersensitive Dorfentwicklung in Bangladesch. 192.000 Euro erhält die katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe, um gendergerechte und dem Klimawandel angepasste biologische Landwirtschaft auf den Philippinen durchzusetzen. Das Entwicklungsministerium träumt auf seiner Internetseite davon, Traditionen von Kleinbauernfamilien mit Gender-Mainstreaming zu verbinden. Wussten Sie schon, dass Stiftungen der hier im Bundestag vertretenen Parteien und der FDP, außer der AfD-Stiftung natürlich, zusätzlich Geld für Entwicklungshilfe bekommen? Für das Jahr 2025 laufen zwei riesige Entwicklungsprogramme der Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU. Diese Projekte werden mit insgesamt 46 Millionen Euro vom Bund unterstützt. 24 Millionen Euro davon fließen ins Regionalprogramm Asien der CDU-Stiftung. Da sollen unter anderem nachhaltige Lösungen im klimapolitischen Sinne für Asien entwickelt werden. Über 12 Millionen Euro gehen an Projekte mit Beteiligung der Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD, darunter bis zu 7,8 Millionen Euro für die Ausbildung von Gewerkschaftsführer-Sternchen Ihnen in Bangladesch. Diese Entwicklungsprojekte müssen alle gestoppt werden. Statt das Steuergeld für die Gender-Projekte oder für politische Kreuzzüge deutscher Parteien im Ausland zu missbrauchen, sollte die Regierung mit dem eingesparten Geld auf ein Senken von der Stromsteuer hinarbeiten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich aufrufen die Abgeordnete Frau Dr. Inge Gressle.
Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich soll ein bisschen schneller reden, von uns muss einer weg. Genau. Ich wollte aber einfach ein paar Sätze sagen zur Debatte. Also, liebe Kollegen von der AfD, ihr könntet euch schon ein bisschen mehr Mühe geben, ehrlich. Herr Hanke, jetzt haben wir Sie gestern 2,5 Stunden fortgebildet. Und was erlebe ich hier? Null Ergebnis, ehrlich. Ich war schon ganz geknickt nach Ihrer Rede, ehrlich. Es war so, wir hatten gestern ein BE-Gespräch an die Kolleginnen und Kollegen zur Erläuterung. Genau, ich möchte auf keinen Fall, nicht mit euch, wirklich nicht. Also, passt auf. Herr Brandes, Deutschland zuerst. Ja, wir sind hier ein deutsches Parlament, nur mal zur Erinnerung, der Deutsche Bundestag. Und worum kümmert das Deutsche Bundestag? Er kümmert sich um Deutschland. Der Haushalt der Bundesregierung kümmert sich um Deutschland. Und wie sind die Zahlen? Na, genau. Von den 450 Milliarden geben wir doch glatt 90% in Deutschland und für die Interessen dieses Landes hier in diesem Land aus. 90%. Und die 10%, weil wir ein Industrieland sind und ein exportorientiertes Land und weil wir Verantwortung tragen und weil wir Christdemokraten sind und weil hier die Sozialdemokraten sitzen. Und den Grünen muss ich das jetzt auch mal zugestehen. Weil wir sehen, dass wir in den Miseren und den Krisen auch eine humanitäre Aufgabe haben. Und ehrlich gesagt, ich möchte nicht zuschauen. Ich bin bestimmt abgebrühter als der Kollege Rachel, aber ich möchte nicht zuschauen. Ich möchte nicht zuschauen, wie Menschen elendiglich draufgehen. Und wenn Sie zuschauen können, ist es gut, dass wir gelegentlich noch Zuschauer haben, damit Sie schon mal wissen, was auf Sie zukommt, falls diese Gruppierung noch stärker wird. Dann wird Deutschland ein armes, ein seelisch, körperlich, physisches armes Land sein. Ich kann Ihnen nur sagen, ich finde es beschämend, was ich hier zum Teil gehört habe, beschämend, das hohe Verhetzungspotenzial der Entwicklungshilfe. Ja, da gibt es Dinge, die wirklich strange sind, die komisch sind, aber ich kann Ihnen nur sagen, unter dem Strich, nein, ich beschäftige mich seit 25 Jahren damit und ich bin nicht das, was Sie als Gutmensch bezeichnen würden. Ich habe viele Debatten geführt über eine bessere Entwicklungspolitik, aber ich kann Ihnen sagen, ohne geht es auf keinen Fall. Und da sind wir uns sicherlich ganz, ganz einig. So. Also, jetzt muss ich mir wirklich beeilen, weil der Kollege muss weg. Deswegen, also, was ist unser Interesse an der Entwicklungszusammenarbeit? Natürlich der Migration Einhalt gebieten, Lebenschancen schaffen vor Ort. Ausdrücklich möchten wir die neue Linie der Ministerin begrüßen, mehr und rund ums Mittelmeer eben Dinge zu unternehmen. Da passiert jetzt schon was, aber ich glaube, dass der Fokus für uns da eben auch sein muss. Vieles ist darüber geredet worden, was an diesem Haushalt angeblich fehlt. Ich möchte mich auch mal darauf konzentrieren, was wir damit machen, nämlich mit 10 Milliarden Euro. Das ist eine Ansage und ich möchte auch sagen, ich habe Respekt für diese Leistung des Steuerzahlers. Ich finde, 10 Milliarden sind ein Betrag, mit dem man arbeiten kann und arbeiten muss. Fast die Hälfte geht an die bilaterale staatliche Zusammenarbeit, 3 Millionen an die multilaterale europäische Zusammenarbeit. Das heißt, 3 Milliarden werden eben auch dann für gepooltes Geld verwendet. Die andere Hälfte muss ich noch ein bisschen nachspüren, was da genau ist. Und ich möchte Ihnen auch sagen, all denen, also ich an Ihrer Stelle, ich muss Ihnen sagen, ich bin eigentlich nicht fürs AfD-Verbotsverfahren. Aber seit ich Sie jetzt hier so intensiv erlebe und auch seit der Debatte, ich überlege mir das gerade. Ich finde, dass Sie ohne Not, wirklich ohne Not Grenzen überschreiten, auch humanitäre Grenzen, da muss ich sagen, das tut mir als Mensch weh. Mensch, das kann man doch nicht machen, so kann man doch nicht über Menschen reden, die in Not sind und denen es schlecht geht. Ehrlich, ganz ehrlich, also ich finde, da müssen Sie, ich habe immer gedacht, jetzt seid ihr ein bisschen netter, aber neu. Also ich möchte einfach darauf hinweisen, der Kollege muss wirklich weg. Also, wenn ich sehe, was alles läuft in der Entwicklungshilfe, ist es ja doch einiges. 42% insgesamt weltweit macht die EU-Mitgliedstaaten. Das finde ich beachtlich, das finde ich großartig. Wie erreichen wir aber die Ziele Armutsbekämpfung, Entwicklung, bessere Lebenschancen, wie erreichen wir die besser und effizienter? Darum muss es ja auch gehen. Wir wollen nicht die oberste Nanny sein, sondern wir wollen mit den Ländern, den Partnern auf Augenhöhe mitgestalten und sie mitgestalten lassen. Deswegen treten wir dafür ein, die Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft zu stärken. Und natürlich braucht die Entwicklungspartnerschaft Unternehmer. Also wenn ich sehe, was fehlt in den Unternehmen. Ich beteilige mich mit eigenem Geld, versteuert, an Entwicklungshilfeprojekten in Kamerun. Dann sehe ich, es fehlen Unternehmer, es fehlen Projekte, es fehlen Leute, die da den Mut zum Unternehmertum und auch zur Freiheit auch predigen und dort vertreten sind. Wir brauchen nicht den Bürokratismus exportieren oder auch bestimmte Aspekte von Entwicklungspolitik, sondern wir müssen ran an die Graswurzel und wir müssen hier auch Mut haben, Freiheiten zu geben. Und deswegen möchte ich auch ein bisschen plädieren für Haushaltszuschüsse in die Haushalte der Länder, weil ich glaube, dass das einfach ihnen Freiheiten und Möglichkeiten gibt. Ich glaube, dass wir durch Kooperation mit Unternehmern, dass wir durch den Know-how und Technologietransfer auch zu modernen Produktionsverfahren kommen können. Das halten wir für den Weg der Zukunft. Ich möchte nachhaltig plädieren für die wertvolle Arbeit von Kirchen und auch politischen Stiftungen. Ich kann Ihnen sagen, was die Konrad-Adenauer-Stiftung in Asien alles macht. Wir haben in Korea haben wir eine Grenze, eine Weltkriegsgrenze und eine Grenze vielleicht zum Dritten Weltkrieg. Da macht die Konrad-Adenauer-Stiftung eine wirklich interessante Arbeit. Ich war mal dort und habe einen Kollegen aus der Mongolei getroffen, der dort eben auch mitbeteiligt war an der Frage, was macht ein Parlament und wie funktioniert Haushaltskontrolle? Brauchen wir einen Rechnungshof oder brauchen wir keinen? Wie kontrollieren wir die Regierung? Also über all dieses haben wir da in einem Seminar verhackstückt. So, und jetzt habe ich keine Zeit mehr, über die GIZ zu reden. Ich finde, dass wir auch noch uns organisatorisch Gedanken machen sollten, wie wir das aufstellen. Genau. Ich möchte einfach sagen, ich freue mich wirklich auf die Debatte, weil ich glaube, dass wir da auch zusammen noch mal Wege diskutieren können und finden können, wie wir die Sache besser aufstellen. Jawohl, Herr Präsident, ich gehe. Herr Kollege, es tut mir leid.
Frau Dr. Gressle, gut, dass der Kollege noch nicht gegangen ist. Aber zu einer Kurzintervention darf ich dem Abgeordneten Hanke das Wort erteilen.
Ja, vielen Dank, dass Sie mir das genehmigen. Und Frau Dr. Gressel, es war gestern sehr sympathisch bei Ihnen. Vielen Dank für die Weiterbildung. Aber dann werden Sie sicherlich auch erinnern, dass ich zum Beispiel nach dem Anteil der wirtschaftlichen Zusammenarbeit fragte, beziehungsweise der entsprechenden Ausreichung. Und mir konnte da leider nicht geantwortet werden, weder absolut noch prozentual. Also freue ich mich auf weitere Weiterbildung, dass es also hoffentlich dann auch zielführend ist. Und eins, weil Sie ja sozusagen die ganze AfD geframed haben hier, zumindest die Anwesenden, Sie erinnern sich sicherlich, ich hoffe das, dass ich gestern genauso entsetzt war wie wahrscheinlich Sie oder viele andere, dass das World Food Programm um 50% reduziert wird. Ist das korrekt?
Ich möchte Ihnen sagen, Wir haben Sie darum gebeten, sich vorzubereiten beim nächsten Mal. Da gibt es nicht nur den Haushaltsplan, sondern auch das Programmheft dazu, das den Haushaltsplan erklärt. Das wäre schon mal das Erste. Und natürlich sind wir uns einig, dass wir natürlich auch beim World Food Programm noch mal genauer hingucken müssen. Ich habe es vorhin beim 05er gesagt. Es wäre schön, wenn man mal feststellen könnte, was wir denn aus dem was wir für das World Food Programm alles ausgeben. Und da freue ich mich, weil Sie werden dabei sein, wenn ich das feststelle. Danke.
Vielen Dank. Ich darf für die AfD-Fraktion dem Abgeordneten Dennis Pauli das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, heute sprechen wir über den Haushalt des BMZ. Aus Sicht der AfD ist dieser Haushalt nicht tragbar. Die Menschen in unserem Land haben ein Recht darauf, dass ihr hart erarbeitetes Steuergeld sinnvoll eingesetzt wird und nicht für eine völlig aus dem Ruder gelaufene Entwicklungspolitik. Ohne Sinn, ohne Verstand und ohne jeden Nutzen für unser Land. Über 32 Milliarden Euro wurden allein im Jahr 2024 ausgegeben. Seit 2014 hat sich dieses Budget des BMZ fast verdoppelt. Und wofür? In Peru wurden mit 44 Millionen Euro Fahrradwege und nachhaltige urbane Mobilität finanziert, während China dort in Häfen investiert und sich strategische Zugänge zu den Rohstoffen sichert. In Armenien, Ruanda, Kolumbien und Tunesien fließen 8 Millionen Euro in ein Projekt namens Feminismus in Aktion. In Indien wurden für 10 Millionen Euro rund 700 Frauen und Transpersonen das Fahrradfahren beigebracht. Die Liste ließe sich unendlich fortführen. Meine Damen und Herren, erklären Sie das mal einem Bürger in Gelsenkirchen, Görlitz oder Bad Salzuflen, der zusehen muss, wie bei uns die Infrastruktur zerbröckelt, das Sozialsystem ächzt und die innere Sicherheit schwindet. Stattdessen fließen Milliarden in Projekte, die entweder ideologisch gesteuert sind oder schlicht nichts mit den Interessen Deutschlands zu tun haben. Wir von der AfD sagen deshalb klipp und klar, Entwicklungspolitik darf kein Selbstzweck sein. Sie muss den Menschen in Deutschland nutzen. Dazu gehört auch der Mut, endlich zu sagen, keine Entwicklungshilfe mehr für Staaten, die sich weigern, ihre eigenen Bürger zurückzunehmen und somit Abschiebungen blockieren. Wir fordern deshalb die Kürzung des Einzelplans 23 um 70% und eine grundlegende Reformierung des BMZ. Andere Länder machen es längst vor. Die USA haben unter Präsident Trump ihre Entwicklungshilfe drastisch gekürzt und USAID aufgelöst. Großbritannien hat sein Entwicklungsministerium in das Außenministerium integriert. Unsere europäischen Nachbarn wie Belgien, die Niederlande, Frankreich und Österreich kürzen teils massiv. Und warum? Weil sie erkannt haben, dass nationale Interessen und internationale Verantwortung nach einer klugen Priorisierung verlangen. Genau das fordern wir auch. Eine verantwortungsvolle, effiziente und interessensgeleitete Politik. Und deshalb sage ich Ihnen heute ganz klar, eine dermaßen großzügige Entwicklungspolitik können wir uns nicht leisten. Sie verschwenden hier den Wohlstand unserer Kinder und Enkelkinder.
Pauli, würden Sie eine Zwischenfrage?
Damit muss endlich Schluss sein. Vielen Dank.
Werte Kolleginnen und Kollegen, ich darf am Schluss einen kurzen Gruß von hier in die Berliner Philharmonie senden. Dort findet seit 18 Uhr die Trauerfeier für Margot Friedländer statt. Und ich will am Schluss dieser Debatte zu diesem Einzelplan Sie noch mal zitieren. Seid Menschen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die Sitzung beenden. Ich berufe die